Herr Kubica, Sie haben an einem Forschungsbericht zu globalem Landgrabbing mitgearbeitet. Was war denn der Anlass für die Forschungen?
Wir sind Teil der Landmatrix-Initiative, was eine unabhängige Landüberwachungsinitiative ist, die schon seit 2009 existiert und die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lücke an zuverlässigen Daten über das tatsächliche Ausmaß und die Art des sogenannten Global Land Rush oder der auch manchmal dann unter dem Namen Landgrabbing läuft, zu schließen. Den Bericht haben wir geschrieben, da wir sehen, dass diese großflächigen Landakquisitionen weiter stattfinden, aber es noch immer eine größere Debatte darüber gibt, was nun die sozioökonomischen Auswirkungen sind und was die Auswirkungen auf die Umwelt sind. In diesem Bericht wollten wir insbesondere zeigen, was die Auswirkungen vor Ort sind für die lokale Bevölkerung und was Antworten aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft notwendig sind, um diese Investitionen oder Landgrabbing nachhaltiger zu gestalten oder in manchen Fällen auch zu verhindern.
Jetzt wollte ich gleich mal fragen, welche Regionen haben Sie denn untersucht?
Wir konzentrieren uns auf Niedrig- und Mitteleinkommensländer, also hauptsächlich den globalen Süden. Also das Südamerika, Subsahara, Afrika, Nahe Osten, teilweise auch Osteuropa und natürlich Asien.
Meine Frage wäre, welche wichtigen Akteure gibt es denn bei globalem Landkauf und von wo werden die Landinvestitionen getätigt?
Das sind sehr vielfältige Akteure, aber inzwischen sind es hauptsächlich private Firmen, die Land akquirieren. Also staatliche Akteure spielen nicht mehr eine so große Rolle. Diese Firmen sitzen hauptsächlich in Ländern wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, also Industrieländer, aber auch andere Länder, die man jetzt vielleicht nicht als große Investoren auf dem Schirm immer hat, sind auch involviert, zum Beispiel Malaysia, aber auch natürlich China, das jetzt ein bisschen präsenter in den Medien ist auch beteiligt an diesen Investitionen. Es gibt jedoch auch viele Firmen, die relativ komplizierte Strukturen haben und teilweise Zypern, Luxemburg oder British Virgin Islands als Ausgangspunkt für ihre Investitionen benutzen.
Jetzt haben Sie vorhin die sozioökonomischen Auswirkungen angesprochen, dass Sie die quasi im Bericht untersucht haben. Können Sie da mal so ein bisschen ausführen, was sind denn die sozioökonomischen Auswirkungen in den Ländern, in denen Land gekauft wird oder vielleicht auch weggekauft wird?
Also das natürlich eines der größten Probleme ist, dass wenn Land aufgekauft wird, dieses Land oft nicht frei ist. Sondern das Land wird schon bewirtschaftet von Kleinbauern oder es wird für Viehzucht benutzt oder es befinden sich dort Wälder, wo auch die lokale Bevölkerung Ressourcen bezieht, seien es Früchte oder zum Jagen. Und das bedeutet erstmal für diese Bevölkerung oft Vertreibung. Und wir haben in unseren Daten gezeigt, dass viele dieser Landakquisitionen dazu führen, dass lokale Bevölkerung vertrieben wird, weil diese Bevölkerung keine Landtitel besitzt, sondern oft Gewohnheitsrechte hat und einfach nicht integriert ist in die offiziellen Strukturen der Regierung. Und das ist natürlich zuerst mal ein enormer Schaden für die Bevölkerung, weil die abhängig sind vom Zugang zum Land. Nachdem dies geschehen ist, ist oft ein Argument, ja, aber diese Landakquisitionen können auch dazu führen, dass neue Arbeitsplätze generiert werden. Nun muss man sich aber klar machen, dass ein Kleinbauer arbeitet sehr arbeitsintensiv. Dagegen diese großen Farmen sind oft hochgradig mechanisiert. Das heißt, oft werden gar nicht so viele Arbeitsplätze generiert oder die Arbeitsplätze werden nur generiert so für 2-3 Monate während der Erntesaison und danach braucht man die Arbeiter nicht. Das heißt eigentlich, wenn man sich viele dieser Akquisitionen und die dann zu großflächigen Farmplantagen münden, dann sieht man oft, dass gar nicht so viele Arbeitsplätze entstehen. Und auch bezüglich Infrastruktur, Straßen etc. sind oft die Ergebnisse begrenzter, als man das erwartet. Es gibt ja sozusagen zwei oft so Ansichten unter Ökonomen, so manche sagen, dass diese Investitionen im globalen Süden enorm wichtig sind, um die Produktivität zu erhöhen. Und andere sagen, dass diese Investitionen einfach gar nicht nachhaltig sind, weil die lokale Bevölkerung davon nicht profitieren wird. Und unser Report zeigt eher in die Richtung, dass das zweite Argument das richtige ist.
Da denke ich mir, ist es vielleicht auch immer eine Frage, wessen Perspektive man beleuchtet. Also ob man jetzt quasi die Produktivitätsperspektive beleuchtet oder die lokale Perspektive. Das wäre jetzt so mein Gedanke dazu.
Ja, es ist sozusagen, also man ging ja davon aus sozusagen, dass es kommen neue Technologien, vielleicht werden eingeführt und die Kleinbauern in der Umgebung profitieren auch davon. Sie sehen, dass man anderes Saatgut verwenden kann, haben Zugang zu besseren Düngemitteln. Aber das passiert in vielen Fällen nicht unbedingt, weil dann doch sozusagen die Produktionsmodelle zu unterschiedlich sind.
Jetzt würde ich gerne noch darüber sprechen, was sind denn so die Kalküle hinter diesen globalen Investitionen, also dass quasi ein privater Investor oder private Investorin in einem anderen Teil der Welt eigentlich große oder riesige Landflächen kauft. Was sind da so die Beweggründe dafür?
Also einer ist natürlich ganz einfach, dass Landwirtschaft durchaus sehr profitabel sein kann und es teilweise auch wirklich dann einfach Agrarkonzerne sind, für die es ganz normal ist, in Land zu investieren und die dann oft dann auch eigene Raffinerien noch besitzen und zum Beispiel noch Palmöl produzieren und da das ganz einfach ihr Business Model ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch bestimmte Akteure, die machen das eher aus spekulativen Beweggründen, dass sie erwarten, dass der Preis von Land steigt und dass sie das vielleicht wieder weiterverkaufen können. Also gerade wenn man sich jetzt anschaut, dass die Renditen in ganz vielen anderen vielen Anlagen sehr niedrig sind, ist es natürlich, kann es natürlich interessant sein, in Land zu investieren, auch im Hinblick darauf, dass gerade die Preise für Agrarprodukte wieder in die Höhe gehen. Inzwischen sind aber auch viele dieser Investoren, ich habe ja am Anfang erwähnt, oft sind das einfach Agrarkonzerne, nicht nur Agrarkonzerne, sondern welche, die wirklich einfach auch ihr Portfolio erweitern wollen und in verschiedenen Bereichen investieren wollen. Also sind auch teilweise wirklich dann Pension Funds involviert und also eine relativ weite Klasse von Akteuren, die man jetzt nicht unbedingt im Agrarbereich erwarten würde.
Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, und zwar inwiefern sich denn die Corona-Pandemie auf die globalen Landkäufe ausgewirkt hat.
Einerseits sehen wir teilweise, dass manche Länder ihre Landmärkte wieder liberalisiert haben, um sozusagen sich die Wirtschaft, damit sich die Wirtschaft wieder schneller erholt, damit Investitionen ins Land kommen. Und andererseits sehen wir auch, dass teilweise die Preise wieder steigen, also dass für Agrarprodukte, was wieder die Nachfrage anheizen könnte nach neuen Landflächen. Und das sind zwei Faktoren, die man mit ein bisschen Sorge beobachtet. Und eine Frage ist natürlich, die gerade so im Raum steht. Man hat ja jetzt gesehen, dass diese Pandemien auch teilweise ausgelöst werden durch den Kontakt zwischen Menschen und Wildtieren und durch das weitere Abholzen, das ja oft in Verbindung steht mit diesen Landakquisitionen, ob man nicht sozusagen da noch das Risiko weiter erhöht, Pandemien auszulösen, indem man immer weiter in die letzten natürlichen Lebensräume vordringt.
Jetzt haben Sie auch angesprochen, dass Sie in Ihrer Analyse oder in Ihrem Forschungsbericht auch auf lokale Antworten der Lokalbevölkerung eingehen. Können Sie das mal ein bisschen ausführen und vielleicht auch zeigen, wie das ja auch globale Unterschiede gibt, also in den verschiedenen Regionen?
Ja, natürlich. Also viele dieser Landakquisitionen stoßen natürlich zuerst mal auf Protest. Und wenn die Bevölkerung sieht, dass ihr Zugang zu Land beschränkt wird, dann führt das natürlich ganz oft zu internen Konflikten. Das ist enorm unterschiedlich. Teilweise führt das auch so in den lokalen Gruppen zu Spannungen, weil bestimmte Leute vielleicht ein Interesse haben, dass das Land aufgekauft wird, weil sie auch teilweise Zahlungen dafür erhalten. Es gab auch Fälle, dass lokale Führer sozusagen bezahlt worden sind dafür, dass sie zugestimmt haben, aber das nicht mit dem Rest der lokalen Bevölkerung kommuniziert worden ist. Und das natürlich führt auch dazu, dass das Vertrauen in diese lokalen Anführer sozusagen runtergeht, wenn man merkt, dass die nicht unbedingt das Interesse der Gemeinschaft im Auge haben, sondern ihr Interesse hauptsächlich vorantreiben. Und gleichzeitig sieht man auch oft, dass wenn diese Akquisitionen stattfinden, gehen ja starten ganz viele verschiedene Prozesse. Einer ist auch oft, dass Land registriert wird. Und wenn Land registriert wird, passiert das ja nicht so, dass alle gleichzeitig dazu Zugang haben, sondern oft sind das eher die typischen Landbesitzer, die und Gewohnheitsrechten, die die Möglichkeit haben, ihr Land zu registrieren, was zum Beispiel Männer, aber weniger zum Beispiel Frauen oder Migranten oder andere marginalisierte Gruppen. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, gibt es Regionen, wo das relativ lautlos vonstatten geht, weil dort ganz andere Strukturen vor Ort sind, zum Beispiel in Osteuropa, wo dann einfach die Rechtsstrukturen viel klarer sind und wo das Problem von Customary Land Rights weniger stark ist im Vergleich zu zum Beispiel Subsahara-Afrika.
Jetzt würde mich so ein bisschen interessieren, weil wir jetzt ja auch gerade darüber gesprochen haben, über lokale Antworten, ob es auch staatliche Regulationen gibt in diesen Ländern, wo quasi das Land gekauft wird.
Die gibt es natürlich, aber insbesondere bezüglich Customary Land Rights, Communal Land Rights, also Gewohnheitsrechten oder wenn eine ganze Gemeinschaft Land besitzt, dort gibt es noch immer viel zu wenig gesetzliche Grundlagen. Es gab in den letzten Jahren auch Fortschritte, aber oft ist die Implementierung und die Durchsetzung noch ein großes Problem. Es gibt auch auf internationaler Ebene Instrumente wie die VGTTs, Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure, also die wirklich sich darauf beziehen, dass Richtlinien festgelegt werden, wie man mit Land umgeht. Aber das ist natürlich nur ein Soft-Law-Instrument und dies hängt natürlich davon ab, dass es in die nationale Gesetzgebung eingegliedert wird. Aber auch da sehen wir in unseren Daten, dass es oft nicht umgesetzt wird. Die Empfehlungen aus den VGTTs und da ist noch viel zu tun.